Ich bin ja in einer Serie, wenn es jemand nicht gemerkt hat oder nichts davon weiss. Die hat den Titel «Der Anfang vom Ende». Und ich schließe heute mit dieser Serie ab. Und zwar mit dieser Frage. Wie sieht eigentlich ein Endzeit-Lifestyle aus? Aus christlicher, biblischer Sicht. Hat irgendjemand eine Idee, ob es konkrete Ansätze dazu gibt? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Wie sieht ein Lebensstil ein endzeitlichen aus? Also die Filmindustrie hat sich dieser Frage schon gestellt, hat jüngste Produktionen rausgebracht mit verrücktesten Ideen. Kampf ums Öl und eine Schlacht nach der anderen mit gewaltigen, epischen Filmen haben sie aufgewartet. Sie haben eine konkrete Idee, wie das aussieht, auf jeden Fall hart. Schwierig. Und es gibt in der Bibel tatsächlich ganz konkrete Hinweise, wie ein Endzeit-Lifestyle eigentlich ausgesehen hat. Und zwar gibt es einen Hinweis im 1. Thessalonicher Brief von Paulus, Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Und ich lese das mal laut vor, was er dort hat festgehalten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einander, wie ihr auch tut. Das steckt da drin, wie ein Endzeit-Lifestyle ausgesehen hat. Ich kann mir sicher noch ergänzen mit vielen Sachen, aber ich konzentriere mich auf den Text und pick mir das mal raus, was ich wichtig finde oder was ich sehe. Weil Paulus hat das seiner eigenen Kirche geschrieben. Die Kirche hat er gegründet. Und er war nicht lange dort, hätte müssen gehen. Die war relativ jung, die Kirche. Die waren jung im Glauben, aber sie waren unterrichtet über die wesentlichen Elemente. Zum Beispiel darüber, was der Paulus ihnen schon erklärt hat, die Sache mit dieser Wiederkunft von Jesus, die Sache mit dieser Apokalypse. Ihr wisst, was ich dazu denke, ihr habt es von mir schon gehört, wir wissen nicht, wann es ist. Und im Kapitel vorher, im 4. Kapitel, tut er einfach erklären, wie denn die Wiederkunft, wie denn das passiert, wenn Jesus kommt. Und all die gestorben sind und all die leben und an Jesus geglaubt haben, wie die gleichzeitig miteinander in einem Phänomen, ich kann es nicht anders beschreiben, die toten Körper auf einmal verwandelt werden in einen neuen Körper, und die lebenden Körper, die lebenden Christen, die rumlaufen, plötzlich verwandelt werden in etwas, das fähig ist, in den Himmel abzudüsen. Oder irgendwas zwischen Himmel und Erde abzudüsen. Und zu Jesus zu kommen, mit ihm zusammenzukommen und dann wieder zurück auf die Erde zu kommen. Also Stoffer, ein Hollywood-Schink auf jeden Fall. Er hat das vorher erklärt und gesagt, das wird ungefähr so ablaufen. Und aus dem raus redet er das 5. Kapitel. Und er sagt eigentlich etwas, was uns immer wieder zu denken geben. Wie ein Dieb in der Nacht ist der Moment. Er ist dann, wenn man sagt, es herrscht Frieden. Es gibt keine Probleme. Es ist alles in der Ordnung. Wir haben alles im Griff. Genau dann passiert es. Aber wie ist man bereit in der Zwischenzeit? Wie ist man bereit? Was für ein Lifestyle drückt uns eigentlich die Bibel aufs Auge in der Zwischenzeit? wie gehen wir mit dem um, dass wir Teil von einer Endzeitphase sind. Und ich habe hier in diesem Text, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber ich habe drei wesentliche Punkte entdeckt. Und zwar ist der Punkt 1, im Licht zu leben. Der Paulus sagt eine interessante Aussage dazu. Er sagt, er macht eine Gegenüberstellung. Er sagt, alle Christen sind nicht in der Finsternis. Jeder, der Jesus lieb hat und ihm nachfolgt, ist nicht in der Finsternis. Er hat das Licht. Er lebt im Tag. Das ist ein Bild dafür, dass er wach ist, dass er im Licht, dass er die Erleuchtung hat, dass er das Verständnis hat, dass er eine Beziehung hat zu Jesus. Niemand von denen ist im Licht, ist in der Dunkelheit. Dem stellt er gegenüber, alle die Jesus nicht kennen, keine Beziehung haben, sind in einer geistlichen Art Finsternis. Sie verstehen nicht, was Gott sagt, sie verstehen nicht, was Gott will, sie verstehen nicht, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und so sind die zwei Sachen einander gegenübergestellt. Und er sagt, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis. Egal, wie sich eine Situation oder wie sich die Endzeit anfühlen mag. Wie wenn man würde in der Finsternis und der Nacht gehören. Geistlich ist man immer im Licht. Man ist nicht in der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also der Paulus sagt einem jungen Christen, dieser jungen Kirche, und ich glaube, das wird er auch uns heute wieder sagen, zu 100%. Das gilt für uns auch. Ihr Leute, ihr müsst euch bewusst sein, immer bewusst sein, wenn die Welt Gott nicht kennt und nicht sucht und nicht versteht und ihm nicht glaubt, so ist sie geistlich gesehen halt in der Finsternis. Das ist ein Zustand, der einfach so ist. Aber eure Position oder eure Situation ändert sich vor Gott nie, egal ob die Endzeit sich verdichtet, ob sich Dinge erfüllen, die zeigen aus, wird eng. Eure Position ist immer, ihr seid im Licht. Ihr lebt im Licht, so. Grundsätzlich. Als allererstes, Endzeit-Lifestyle heisst, ich lebe bewusst in der Stellung, die Jesus mir hat gegeben, im Licht leben. Ich lebe bewusst in dem Innen, was Gott mir hat geschenkt durch Jesus, was wir auch gerade gefeiert haben vorhin. Wir sind erleuchtete. Wir haben eine Erkenntnis und wir haben ein Verständnis über das, was, wer Gott ist, was er will und wie er wirkt und wie er handelt und wer wir sind. Und ich sage es nochmal, unsere Position und unsere Stellung hängen nie von dem ab, was in der Welt um uns herum los ist. Wir stehen unter Gottes Führung und unter seiner Herrschaft, unter seiner Erkenntnis, unter seiner Weisheit und unter seiner Gnade. Was um uns herum los ist, ist gar nicht so wichtig. Was in uns drin los ist, ist viel wichtiger. Und Paulus geht nachher darauf ein, was da oben los ist, ist viel wichtiger. Der zweite Punkt, den ich gesehen habe, ist hellwach. Endzeit-Lifestyle ist davon geprägt als Christ, dass ich hellwach bin. Es ist schon eindeutig, wie der Paulus die zwei Gruppen an gegenüberstehen, stellt die einen schlafen und saufen zur Nacht. Und die anderen sind nüchtern und sind im Tag. Und also nüchtern, ich bin schon mit dem Satz konfrontiert worden, dass Religion eigentlich nur dazu dient, oder der Glaube an Gott nur dazu soll dienen, dass das Leben erträglicher ist für all die, die sonst mit dem Leben nicht zu Gang kommen. Das habe ich mir schon ein paar Mal anhören müssen. Ich bin froh, dass ich weiss, dass es anders ist. Ich habe auch schon das gehört, dass man mir gesagt hat, ja, die Sachen in der Bibel sind nur wirre Fantasien, die von irgendwelchen weltfremden Leuten sind aufgeschrieben worden. Und der Paulus sagt eigentlich in diesem Text genau das Gegenteil, haben das gemerkt. Er sagt, die einen schlafen und sind betrunken in der Nacht. Und Christen sind im Licht und sie sind nüchtern. Also das heisst, nüchtern bedeutet eben, sie haben alle Sinne beieinander, Ihnen ist klar, was läuft. Ihnen ist die Bestimmung klar, das Ziel, das Ende. Es ist klar, wer sie sind. Sie verdrängen nichts. Also wenn ich Christen kenne, die ernsthaft mit Gott unterwegs sind, dann stelle ich das immer fest. Da wird nichts verdrängt, da wird nicht beschönigt. Man stellt sich dem Problem und man stellt sich dem, was auch in einem innen abgeht. Man tut es eben nicht mit Alkohol ersäufen. Man tut es eben nicht verdrängen mit irgendwelchen anderen Dingen, die einen besetzen. Sondern man konfrontiert sich mit der Realität von dem Leben, mit der Realität von den Fehlern, die man hat, mit der Realität, wie schwierig das Leben kann sein, und auch mit der Realität vom Sterben und von der Ewigkeit. Dinge, die so viele immer rausschieben. Aber Christen sind hellwach in diesen Dingen. Haben hellwach zu sein und sich dem zu stellen. Ein Christ ist nicht irgendwie eingelullt in irgendwelche Friedensfantasien oder irgendwelche Lösungen, die die Wissenschaft irgendwann ausknübelt, damit wir alle Probleme mal beendet haben auf dem Planet. Christ ist sich bewusst die einzige Lösung. Wirklich die einzige nachhaltige und ewig anhaltende Lösung ist Jesus. Und ein Christ lebt im Bewusstsein, eben sicher in Gottes Hand zu sein und ausgerichtet können, auf eine grandiose Zukunft zu leben. Der dritte Punkt, den ich gefunden habe, ist ausgerüstet zu sein. Der Paulus redet vom ausgerüstet zu sein. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, schon wieder nüchtern, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Ein starkes Wort. Starke Worte, die noch mal nachschärfen. Wie sieht ein Endzeit-Lifestyle aus? Und er sagt wieder nüchtern. Also ich sage es in aller Deutlichkeit. Es geht nicht einfach nur um Alkohol. Es geht um wach sein, klar sein, fokussiert sein, bewusst leben. Anpacken, was es anzupacken gibt. Und zu handeln mit Verständnis und Erkenntnis, weil man am Tag gehört. Das ist mit dem nüchtern sein gemeint. Wahr und echt sein. Aktiv mit dem umgehen, was im Leben los ist und was in mir los ist. Und weil wir einen klaren Kopf behalten in der Endzeit, ist uns klar, wir müssen uns ausrüsten. Du kannst dich dem nicht stellen, was zum Teil abgeht in der Welt. Du kannst dich dem nicht stellen, ohne dass du nicht gewappnet bist. Das ist das Wort, das andere Übersetzungen benutzen. Bekleidet euch oder wappnet euch mit folgenden Elementen. Wenn wir um uns herum schauen, wer in der Endzeit einen klaren Kopf behaltet, der merkt, dass wenn Finsternis rundum ist, es schwierig werden kann mit dem Glaubensleben. Und dann muss ich doch auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann muss ich doch sagen, ich sage mir doch, ich muss mich ausrüsten. Ich muss vorbereitet sein. Das ist das mit dem Wappnen gemeint. Weil wenn du in der Dunkelheit unterwegs bist, dann färbt die auf dich ab. Irgendeiner Form färbt das auf dich ab. Und das Bild von der Dunkelheit, damit ist gemeint, eine Welt, die sich nicht orientiert an den Werten Gottes. Eine Welt, wo es ganz normal ist, zu betrügen, zu lügen, zu stehlen, zu beschissen, einander zu hintergehen, Gemeinheiten übereinander zu sagen und Böses zu schimpfen. Das ist Finsternis, von der redet Paulus da. Und wenn du lang in so einer Finsternis unterwegs bist, kann das abfärben, das erzeugt Druck, das belastet. Das kann einem verbiegen, es kann einem infizieren. Oh, sind wir voll in der Pandemie, oder? Ich glaube, es ist uns noch nie so bewusst gewesen wie heute. Wie schnell ein Virus kann den ganzen Globus gefangen nehmen. Und wenn wir an die Finsternis denken, die es tagtäglich umgibt, ist uns erst recht heute bewusst, was es bedeutet, in dieser Finsternis unterwegs zu sein, ohne sich anstecken zu lassen. Wir könnten jetzt vom Mundschutz reden. Ich glaube, der Paulus hätte den Mundschutz wahrscheinlich auch noch erwähnt. Aber eine Welt, die um uns herum in der Dunkelheit lebt und Druck auf uns ausübt, uns auch auslacht, sich lustig macht über christliche Werte, ich glaube, wir müssen uns wappnen, um in dieser zu bestehen, schon rein von dem, was aussen an uns herkommen. Und der Paulus sagt, um bestehen zu können, musst du ein paar Sachen anlegen. Das heisst, du dich wappnen, bekleiden, rüste dich aus mit einem Brustpanzer, mit einem Panzer und einem Helm. Und der Brustpanzer geht komplett rundum. Das Bild, das er vor Augen hatte, waren römische Soldaten, die rundum vorne hinten bedeckt sind mit Leder, zum Teil dickes, steifes Material, das man lange müssen bearbeiten, damit es sich schön an den Körper schmiegt, Stabilität gibt und Schutz gibt für Brust und Kopf. Brustpanzer und Helm. Die zwei Bereiche. Er redet nicht von den Beinen, er redet nicht von den Armen, er redet von Brust und Kopf. Was steckt dort drin? Herz, Lunge, Hirn. Das sind ganz wesentliche Elemente zum Überleben. Ich meine, du überlebst, wenn du ein Bein verlierst. Du kannst weiterleben, wenn du eine Hand oder einen Arm verlierst. Aber du wirst nicht weiterleben ohne dein Herz. Du wirst nicht weiterleben ohne dein Hirn. Das sind wesentliche Elemente, die dir das Überleben sichern. Und das musst du schützen. Und natürlich geht es nicht um die Organe an und für sich, wenn der Paulus von dem redet. Es geht ums Bild, das er damit meint, oder das hebräische Denken. Nämlich es geht ums Herz, wo der Wille ist, wo die Sehnsucht ist, wo die Entscheidungen getroffen werden. Die werden nicht einmal da oben getroffen, sondern die werden da getroffen letztlich. Im Kopf sind zwar Gedanken, im Kopf wird zwar gehirnet, im Kopf wird zwar abgewogen und überlegt, nüchtern und hellwach, aber da innen treffen wir die Entscheidungen. Und er sagt, das, was dich da umgeben soll, das, was dein Herz und deine Seele und deine Entscheidungen soll schützen, das ist der Glaube. Und das schützt dich vor dem, was rundum abgeht. Wenn du glaubst, Glauben und Liebe, also Glauben und Liebe bilden eine Schutzeinheit, wenn du die zwei Dinge bewusst packst und festhältst. Und wir haben es gefeiert, der Jesus ist an dem Kreuz gestorben, damit wir ewig leben können. Der Jesus ist an dem Kreuz gestorben, damit wir völlig frei, befreit und fröhlich, ohne Schuld und ohne Furcht vor irgendeinem Zorn, können wirklich durch das Leben gehen und das Leben packen und geniessen und sagen, wow, ich freue mich auf den Moment, wo alles zu Ende ist, weil ich dem Jesus darf begegnen, weil ich weiss, er ist für mich gestorben und ich glaube an ihn und ich habe ihn angenommen als meinen Löser und Retter. Ich muss vor nichts mehr Angst haben. Wenn ich den Glauben feiern kann, wenn ich den Glauben da innen festhalten kann, mit allem, was ich bin, und das ständig immer wieder proklamieren, und das ist im Fall ein heiliges und wunderbares Mittel, um das an uns herzukriegen, um unseren Glauben zu stärken, was wir gerade gemacht haben. Und ich hoffe, ihr habt das online im Livestream auch mitgemacht. Das ist etwas, was uns das nachbringt und unseren Glauben stärkt, wenn wir ein Abendmahl einnehmen. Und ich lade euch ein, das nicht nur einmal im Monat zu machen. Sondern immer dann, wenn ihr merkt, Nacht drückt von außen, es scheint abzufärben, es wird schwierig. Nehmt euch doch das Abendmahl, schaut das an und feiert euch einen Glauben an den, der für euch gestorben und auferstanden ist. Dann wird in euch drin der Glaube gestärkt. Dann wappnet ihr euch in dem Moment gegenüber dem, was von außen will, an Finsternis abfärben. Genauso geht es um die Liebe. Wenn ich die Liebe feiere, wenn ich die Liebe geniesse, wenn ich die Liebe annehme, die Gott zu mir hat. Ich mache das gerne so, dass ich sage, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bin so überwältigt von deiner Liebe. Danke, dass sie gerade in mich hineinflüsst. Ich suche sie auf. Und ich ruhe einfach nur minutenlang in dem inne und sage, ich bade drin. Ich steige drin, bewusst in meinen Gedanken, in meinem Sein. Ich steige drin, von Kopf bis Fuß. Weiss, liebst du mich? Ich lobe dich, ich preise dich, ich bete dich an für deine Liebe. Ich rufe deine Liebe über meinem Leben aus. Dann tauche ich genau in das ein, dann suche ich mich voll mit dieser Liebe. Und dann tue ich die ganze Zone da innen, die tue ich mit dem Brustpanzer umgeben von der Liebe. Ich stabilisiere mich, mein Herz, meine Seele, stabilisiere mein Atmen, wo mir vielleicht schwerfällt, unter dem Druck und unter der Last von der Finsternis oder der Situationen, wo mein Leben bedringen. Ich atme auf, indem ich in die Liebe eintauche. Und das macht mich dann letztlich auch überhaupt feig, mitten in der Finsternis auch noch zu lieben, Brücken zu bauen, Hürden zu überwinden und auf den anderen zuzugehen. Und der dritte Punkt ist Hoffnung, wo der Paulus da innen erwähnt. Da geht es um den Helm. Also, heute gibt es ja auch Helme. Die haben alle die gleiche Funktion, den Kopf zu schützen davor, beziehungsweise das Hirn, das darunter ist. Und das Hirn ist ein Ding. Leider habe ich es nicht gegoogelt, mein Fehler. Aber ich glaube, irgendwie pro Sekunde gibt es in diesem Kopf über 1 Milliarde Zündungen. Fünkli vernetzte elektronische Ströme, die hin und her düsen. Gedanken, die uns durch den Kopf gehen können, es ist unfassbar, die Menge, die uns eigentlich unbewusst gerade in unserem Hirn abgeht. Und wenn wir mal ein bisschen analysieren und ein bisschen schauen, was wir so durch den Tag durchdenken, das muss unglaublich sein, die Menge an Gedanken, die wir haben. Und genau die sollen wir schützen. Dort müssen wir mal her schauen. Wir brauchen einen Schutz vor dem, was wir alles so denken. Wenn uns das Leben so umgeht, wie es ist, und es Finsternis jagt und die Endzeit vielleicht dichter wird und wir erkennen Dinge, oder wir haben das Gefühl, die Pandemie da gerade, sei es Endzeitzeichen, jetzt ist aber 2:12 und 5:12, wenn wir genau achten, was mit unseren Gedanken abgeht. Was passiert in unseren Gedanken? Als gute Schweizer sind wir extrem kritisch und haben ein riesen Problem mit dieser Pandemie oder mit einem Endzeitzeichen oder mit was weiß ich auch immer. Und wir sind irgendwie so geeicht, dass die negative Spirale gerade losgeht. Es ist nicht das Erste, was uns in den Sinn kommt. Hoffnung. Es ist nicht das Erste, was wir denken. Juhu! Eine neue Welt, ein neuer Himmel. Ich freue mich drauf, jetzt geht's los. Das, was mir komischerweise als erstes denken in der Regel ist, irgendetwas Schlechtes, irgendetwas Negatives. Wie stehe ich das durch? Das überlebe ich doch nicht. Wie soll ich mich verhalten? Und das gibt eine Spirale, die sich ins Negative dreht, bis man völlig tot und müde kaputt da liegt und einfach nur noch seufzt. Darum sagt der Paulus, schützt euer Denken mit der Hoffnung. Nicht mit irgendeiner, sondern mit der ganz konkreten. Jesus ist bei mir. Jesus geht mit mir durch die Endzeit. Jesus hat mich nicht für den Zorn gemacht, sondern fürs Heil. Ich bin auf dieser Welt, um in die zukünftige zu gehen, um zu bestehen, um das überzustehen, um durchzubrechen und dort anzukommen. Schadlos, weil er es für mich erkämpft hat. Wir müssen unsere Gedanken tatsächlich kontrollieren. Wir müssen tatsächlich unsere Denkweise beobachten. Und wir müssen tatsächlich uns entscheiden, welche Gedanken wir nachgehen. Welche wir reinlösen. Welche wir Raum geben. Welche wir nachhängen. Und Paulus sagt, du hast die Fähigkeit von Gott bekommen, dir den Helm auf die Beeren zu setzen und zu sagen, nein zu dem Gedanken, ich fokussiere mich auf die Hoffnung. Ich weiß, wo mein Ziel ist. Ich weiß, wo ich ankomme. Ich weiß, wer mich gehört. Ich weiß, wer mir beisteht. Ich weiß, wer meine Stärke ist. Damit wappne dich. Glaube, Liebe, Hoffnung. Rüst dich aus. Das Zeug liegt um. Aber du musst es nehmen. Und nehmen macht man es, indem man bewusst sagt, ja, ich glaube, ja, ich nehme die Liebe, ja, ich packe die Gedanken von der Hoffnung, ja, ich entscheide mich, dem nachzuhängen, ich gebe dem Raum in mir drin. Und der Paulus beendet dann den Abschnitt mit diesen Worten, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb oder damit ermahnt oder tröstet einander und erbaut einander, wie ihr auch schon getan habt oder wie ihr tut. Der Paulus sagt, fokussiert euch nochmal auf das. Ihr seid nicht für den Zorn bestimmt. Das ist ganz normal. Wenn du dich wappnen tust, was passiert in dir? Jeder Krieger, der sich damals, jeder römische Soldat, der sich ist, sein Rüstzeug abholen, und bei ihm sind es ein paar Teile mehr gewesen noch. Schild, Speer, Schwert und was weiß ich nicht alles. Der ist sich eins bewusst, ich gehe ins Zeughaus, weil es nächstens eine Schlägerei gibt. Ich rüste mich aus, ich wappne mich, weil ein Kampf auf mich wartet. Und jeder Soldat hat in so einer Situation ein bisschen, das hochdeutsche Wort ist Muffensausen. Dann geht ein bisschen Pflatter. Oder der wird sich, ja, der muss mit der Angst umgehen. Und darum sagt der Paulus nochmal, Leute, jawohl, rüstet euch aus, macht euch bereit, unternehmt etwas. Aber seid euch immer trotzdem bewusst. Trotzdem, was euch herausfordert, seid euch bewusst, ihr seid nicht zum Zorn bestimmt. Gott denkt gut über euch, hat Freude an euch und ihr seid fürs Heil, also für die Erlösung, für die neue Welt bestimmt. Und das damit ermutigt euch. Das ist der Schlusspunkt. Wir dürfen nicht unterschätzen, was es Zusammenreden auslöst. Wir dürfen nicht unterschätzen, was wir für einen Wert füreinander haben, wenn wir einander ermutigen und trösten. Wir merken das extrem, gerade jetzt in dieser Zeit, wo du nicht einfach so umeinander gehen, zusammenheben, zueinander kommen, Kleingruppen haben, einander treffen, einander besuchen im Altersheim oder was weiß ich, ins Spital kannst du nicht einfach gehen und kannst nicht einfach Ermutigung bringen mit deinen Worten. Das merkt die ganze Gesellschaft, was das mit ihnen macht. Es ist so wertvoll, was wir als Christen aneinander haben, wenn wir einander können einfach trösten und sagen, hey, es geht vorbei. Hey, wir überstehen das. Hey, es hat Sinn. Es hat Ziel. Es ist nicht umsonst, dass du schaffst das. Du stehst das durch. Der Wert ist nicht zu unterschätzen. Wie wir reden und was wir damit auslösen für Trost und Segen und Ermutigung. Und wir damit einen Endzeit-Lifestyle, so Kronen aufsetzen. Weil ein Endzeit-Lifestyle beinhaltet, dass wir Ermutiger sind, Tröster sind und nicht ins gleiche Horn blasen wie der ganze Rest vom Planet. Amen, René. Amen. Wir brauchen einander. Wir brauchen es, dass wir einander sagen, es kommt gut, bleib dran, gib nicht auf, bleib dran, Jesus. Bleib noch näher im Licht. Heb das Licht fest. Festige dein Glauben. Denk dran, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Wir brauchen das. Jeden Tag in dieser Endzeit ist der Lifestyle gefordert. Im Licht zu leben, hellwach zu sein und ausgerüstet unterwegs zu sein. Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand. Gott hat es in deine Hand gegeben. Was braucht es, damit wir täglich ausgerüstet einen biblischen Endzeit-Lifestyle leben können, à la 1. Thessalonicher 5, 11. Frag dich mal. Fass es mal in deinen eigenen Worten zusammen. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Fokussiere dich auf Jesus. Halt die Aussagen fest, dass wir für den Himmel und nicht für den Zorn Gottes bestimmt sind. Bleib in der Gemeinschaft mit Jesus durch inneres und lautes und beständiges Beten. Beobachte deine Gedanken, heb fest die Gedanken vom Glauben, von der Liebe und von der Hoffnung und gib denen am meisten Raum und nicht den anderen Sachen. Amen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel, viel Gnade bei dem Einüben und Weiterleben und Trainieren von dem Endzeit-Lifestyle.